Ist mir jetzt schwer gefallen, bei dem Lied gerade sitzen zu bleiben. Vor allen Dingen, wenn noch so schwungvoll das Ganze gespielt wird auf dem Klavier. Suche Frieden und jage ihm nach. Hevenu Shalom Alechem. Das ist ja ein Friedenswunsch an die ganze Welt. Hevenu Shalom Alechem. Und wir haben ja letzten Sonntag über die Jahreslosung gesprochen im Gottesdienst in der Predigt. Die Jahreslosung aus Psalm 34, Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Frieden suchen, dem Frieden nachjagen. Darum ging es letzten Sonntag und ich möchte ein bisschen Fortsetzung machen heute, auf eine leicht andere Art. Nochmal zu dem Wort Frieden. Im Hebräischen heißt Frieden Shalom, Hevenu Shalom Alechem. Und das hebräische Wort Shalom meint viel, viel mehr als das deutsche Wort Frieden. Da geht es nicht nur darum, dass es keinen Streit gibt, keinen Krieg gibt, sondern es geht nicht um die Abwesenheit von was Negativem, sondern es geht um die Anwesenheit von etwas Positivem. Es meint Wohlergehen, es gibt Sicherheit, Ruhe im Shalom, es drückt etwas aus von Heil, da ist etwas ganz. Man kann auch sagen, wo Shalom ist, da stellt sich Frieden für die Seele ein. Ruhe, Zufriedenheit, Glück. Oder in einem ganz anderen Bild, kennt alle bestimmt so einen Säugling, wenn der sich gestillt hat an der Brust der Mutter und dann so richtig ja, satt und zufrieden ist. Das ist eigentlich ein herrliches Bild für Shalom. Da geht es ihm gut, da ist alles gut. Und letzten Sonntag hatte ich ja dann während der Predigt auch so den Wunsch geäußert, die Idee, dass ich mir eigentlich wünschen würde, wir hätten hier so ein Kreuz vorne, und wir könnten dann zu dem Kreuz gehen und all unsere Lasten dann ablegen, alles das, was den Shalom in unserem Leben erschwert oder verhindert. Und ich habe die Woche immer wieder mal mit Leuten überlegt, wie man das machen könnte, und in Kombination mit dem Abendmahl haben wir keine Lösung gefunden, die für heute praktikabel war. Vielleicht entsteht dann noch irgendwie eine Idee, wenn man es nochmal machen möchte. Wir haben jetzt draußen im Foyer ein Kreuz aufgestellt. Vielleicht hat das der eine oder andere schon wahrgenommen. Ein schönes rotes Kreuz hat Klaus Jöst hergestellt. Und wir wollen das nachher so machen. Nach der Predigt gibt es eine Lobpreiszeit. Und für die Leute, die zum Beispiel die Anregung vom Rainer Ehret letzten Sonntag, der direkt nach der Predigt so hatte, die Idee, sich in der Woche vielleicht schon Sachen auf einen Zettel zu schreiben, die man gerne am Kreuz loswerden will. Da gibt es dann während der Lobpreiszeit die Möglichkeit, draußen im Foyer an das Kreuz zu gehen. Der Oskar Krein hat dann eine Kiste gebastelt, dass man das dann reintun kann. Und da kann man dann seine Sachen, die einem ja um den Shalom bringen wollen, loswerden, damit der Shalom dann möglichst gut im eigenen Herzen ankommen kann. Wir wollen es dann so machen, dass... Also die Idee war eben, dass wir es draußen machen im Foyer mit dem Kreuz, dass es auch ein bisschen ein geschützter Raum ist, dass nicht jetzt jemand, wenn er das machen möchte, hier nach vorne kommen muss, sondern dass man dann durch die Türen rausgehen kann. Wir wollen es aber auch so machen, dass wir die Türen dann geöffnet haben, dass während der Zeit des Lobpreises der Lobpreis diejenigen, die draußen am Kreuz sind, auch einhüllen kann. Und es ist vielleicht so, dass jemand jetzt denkt, ach, hätte ich das bloß gewusst, dann hätte ich mir einen Zettel mitgebracht und einen Stift, damit ich mir was aufschreiben kann, was ich loswerden will beim Kreuz. Oskar Krein hat in den Stühlen unten in diese Fächer Zettel und Stifte verteilt. Das heißt, ihr könnt jetzt während der Predigt oder während des Lobpreises einfach gucken, wenn euch da irgendwas kommt, wo ihr sagt, das möchte ich nicht wieder mit nach Hause nehmen in meiner Seele, das möchte ich hier lassen. Dann könnt ihr das gerne machen und die Möglichkeit nutzen. Ich möchte heute das Thema Shalom Gottes aus einem anderen Blickwinkel betrachten, und zwar von dem Bibeltext Jesaja 55 her, die Verse 1 bis 5. Jesaja 55, Verse 1 bis 5. Da sagt Gott zu seinem Volk: Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst. Kauft, kommt und kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt? und mit eurem Arbeitslohn, was euch nicht satt macht. Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr zu mir und kommt zu mir. Hört, dann wird eure Seele leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, gemäß der beständigen Gnade, die ich David erwies. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen, und eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir, um des Herrn deines Gottes, des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Ich habe mal auf der Folie im Bibeltext so in Rot markiert, wo ich fehlenden Shalom sehe. Also wo einfach dieser Friede fehlt. Da haben wir dann Durst zum Beispiel oder dass die Leute nicht satt sind oder nicht ernährt werden. Und ja, wenn man jetzt so den Text anschaut, was hilft gegen den Mangel ab? Das habe ich dann in Grün markiert. Ich denke, der Farbcode ist verständlich. Ja, Durst stillen, das hilft, wenn man dann Wasser kriegt. Und gegen den Hunger hilft es, sich Getreide zu kaufen. Das ist schon so ein bisschen Richtung Shalom. Es wird dem Mangel abgeholfen. Aber Shalom ist ja mehr als nur, dass kein Mangel da ist, sondern es ist auch positiv gefüllt. Und das, finde ich, taucht dann schon in diesen Worten Wein und Milch auf. Das ist schon ein bisschen mehr als einfach nur den Durst gestillt bekommen. Und dann gibt es nochmal eine Steigerung in Vers 2, dass es dann sogar heißt, das Beste zu essen bekommen und sich laben an fetten Speisen. Ich habe mal eine Predigt von einem ehemaligen Missionar aus Kamerun gehört und er hat gesagt, bei den Leuten, die er da kennengelernt hat in Afrika, da hieß es, du bist ein Gesegneter des Herrn, da muss Fett ran. Ja. Also ja, das ist Shalom, ja, also da geht es einem wirklich gut. Wie so der satte Säugling, da hat man keinen Mangel mehr, keinen Bedarf mehr, da ist man richtig glücklich und zufrieden. Jetzt könnte man natürlich sagen, das passt ja eigentlich gut in unsere heutige Gesellschaft mit den Versprechen der Industrie und wir sind ja alle als Konsumenten für die Industrie interessant, so das Beste zu essen, sich an fetten Speisen laben. Also Gott geht's, sagen wir so, wir dürfen diese Sachen genießen. Und das sind auch gute Geschenke Gottes letztlich an uns. Aber es geht Gott um so viel mehr als, ich sag mal, nur oberflächlichen Genuss und Schlemmerei. Das sehen wir in Vers 3. Gott geht es um eine Investition in unsere Zukunft, nicht nur den augenblicklichen Lustgewinn. Und für unsere Zukunft ist ganz wichtig unsere Beziehung zu Gott. Unsere Seele soll leben. Und deswegen ruft Gott sein Volk zu sich. Neigt euer Ohr zu mir und kommt zu mir. Hört. Da geht es um Beziehung, um Kommunikation. Jesus hat uns Gott vorgestellt als unseren Vater im Himmel. Und Gott hat in das Herz jedes Menschen, ob wir Christen sind oder nicht Christen, ob wir an Gott glauben oder nicht, ob wir mit Jesus leben oder nicht, Gott hat in das Herz jedes Menschen eine Sehnsucht gelegt. Nämlich die Sehnsucht nach Liebe und Lebenserfüllung. Das ist wie so eine Art Ursehnsucht, die einfach in uns Menschen drinsteckt. Und diese Ursehnsucht, die möchte Gott stillen. Er ist unser Schöpfer, er hat diese Sehnsucht in uns reingelegt und er möchte, dass diese Sehnsucht zur Erfüllung kommt. Und deswegen sagt er, neigt euer Ohr zu mir, ja, bewegt euch auf mich zu, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Das ist auch diese Hinbewegung auf das, was Gott uns geben möchte. Kommt zu mir, hört auf mich, dann wird eure Seele leben, dann wird diese Ursehnsucht, die in euch ist, die wir dann erfüllt werden können, gestillt werden können. Und es ist ja deutlich in Vers 2, Gott möchte uns bewahren vor Fehlinvestitionen in unser Leben. Dass wir versuchen, diese Ursehnsucht, die Gott allein nur stillen kann, woanders zu stillen. Es gibt keinen Ort im Universum, wo diese Ursehnsucht nach Liebe, die in uns drinsteckt, die Sehnsucht nach Annahme, nach Geborgenheit, ja, irgendwo zuzugehören, nach Hause kommen zu können. Es gibt keinen anderen Ort im Universum, wo diese Sehnsucht gestillt werden kann, als bei unserem Gott und Schöpfer, unserem Vater im Himmel. Und was braucht es dazu, da wirklich, ja, dass unsere Seele leben kann durch Gott, dass diese Sehnsucht gestillt werden kann? Es braucht eigentlich nur ein Gefühl des Bedürfnisses. Mir fehlt was. So einfach ist es eigentlich. Und sich dann an die richtige Adresse wenden. Das heißt an Gott. Und wir dürfen sogar mittellos sein. Nichts Gott vorzuweisen haben. Das ist ja das Schöne bei diesem Bibelwort, diese Paradoxie, kauft ohne bezahlen zu müssen. Wir müssen nichts bezahlen für das, was Gott uns schenken möchte. In Klammern, wir können es auch gar nicht. Es ist ein Geschenk Gottes, das er uns macht, seine Liebe. Wir können nur wahrnehmen, sie fehlt mir, und dann zu Gott gehen und sagen, hier bin ich, bitte füll meine Sehnsucht aus. Der Weg dahin, der Weg zum Vaterherz Gottes, der Weg in die Liebe Gottes rein, das ist Jesus geworden. Jesus hat es gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, nur durch mich. Und damit macht Jesus deutlich, alle anderen Alternativen, die uns in der Welt angeboten werden, um bei Gott anzukommen, in der Ewigkeit anzukommen bei ihm, das sind letztlich Sackgassen. Das führt nicht zum Ziel. Alles, was wir in die Richtung investieren, sind Fehlinvestitionen. Über Jesus hat Gott einen ewigen Bund mit uns geschlossen. Das, was da in Vers 3 steht, das ist durch Jesus gültig geworden. Da hat sich die Gnade, die dem Volk Israel und die David zuteil geworden ist, ausgeweitet auf alle. König David durfte Gnade erleben. Davon spricht ja auch der Vers 3. Und wer letzten Sonntag im Gottesdienst war oder auch schon mal den ganzen Psalm sich angeschaut hat, von der Jahreslosung, dem Psalm 34, der sieht genau da drin in dem Psalm, was mit den Gnadenerweisen an David gemeint ist. Dass nämlich der David den Shalom Gottes in seinem Herzen hatte, den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Dass nämlich David trotz all der schwierigen Umstände, in denen er war, irgendwie Geborgenheit und Sicherheit und Ruhe in seinem Herzen gehabt hat, trotz all der Angriffe, der wurde verfolgt, er war unsicher, sein Leben war bedroht, er hat bestimmt viel Unruhe in seinem Herzen gehabt. Aber man erkennt in dem Psalm 34, dass er doch etwas geschmeckt hatte von dem Shalom Gottes, von dem Frieden Gottes, und dass er dann auffordern konnte, in dem Vers der Jahreslosung diese Aufforderung aussprechen konnte, such den Frieden und jagt ihm nach und nicht entledige dich deiner Feinde, indem du sie kalt machst. Es war schon tragisch beim David. Gott beruft ihn zum neuen König von Israel. Und der amtierende König von Israel, der will ihm das Leben nehmen, weil der amtierende König Saul nicht den Frieden Gottes in seinem Herzen hatte, hat er in David eine Konkurrenz gesehen. Und dann musste David immer wieder fliehen und hat immer wieder versucht, dem König Saul zu beweisen, dass er ihn nicht umbringen will. Und der Saul hat es nicht begriffen. Und weil David sich an die Werte Gottes gehalten hat, hatte er das Problem. Hätte er einfach den Saul beseitigt, hätte er gesagt, okay, ich bringe ihn um. Hätte er die Abkürzung genommen, wäre dann schnell König geworden. Und er musste aber diese Spannung aushalten, dass er die Verheißung hatte, du wirst König von Israel werden. Und der aktuell König ist, der Saul, der trachtet ihm nach dem Leben. Und wie geht er jetzt damit um, mit dieser Situation? Und was ich wahrnehme aus der Bibel, was über David beschrieben ist, der Shalom Gottes, der hat ihm geholfen, diese Spannung auszuhalten, daran nicht kaputt zu gehen, nicht an Gott irre zu werden und nicht Kurzschlusshandlungen zu machen, sondern wirklich abzuwarten, bis der göttliche Zeitpunkt da war, dass er zum König von Israel werden konnte, so wie es von Gott vorgesehen war. David wird hier in Vers 4 als ein Zeuge für Völkerschaften bezeichnet. Warum wird das über David gesagt, dass er Zeuge ist für Völkerschaften? Ich denke genau deswegen, weil David wusste, wem er alles in seinem Leben zu verdanken hatte. Sein Leben, sein Königsein, seine militärischen Erfolge, das hatte er allein Gott zu verdanken. Und David wusste es. Und das sieht man auch in den Psalmen. In den Psalmen wird er immer noch heute zum Zeugen für Völkerschaften, für den Shalom Gottes. Und von David ist auch die Rede als Fürst und Gebieter von Völkern. Damals war es so, er war militärisch erfolgreich. Er hat wirklich viel erreicht, die ganzen Feinde außenrum bezwungen. Damals hatte das Land Israel seine größte Ausdehnung unter David. Und David war als König des Volkes Israel der Träger dieser unglaublich großen Zusage Gottes, dass Gott einen ewigen Bund schließen möchte mit seinem Volk und mit der ganzen Schöpfung letztlich. Jesus ist der Sohn Davids. Da begegnet es uns im Neuen Testament immer wieder diese Linie. Aber im Unterschied zu David ist Jesus nicht König über Irdisches, so wie der David es war, sondern er ist König des Himmlischen. Und das sieht man zum Beispiel, wie Jesus auch gesagt hat gegenüber dem römischen Statthalter Pilatus kurz vor seiner Kreuzigung: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deswegen ist der Friede, den Gott uns geben möchte durch Jesus, auch nicht ein Friede von dieser Welt, sondern Friede, der uns von Gottes Welt, von Gottes Wirklichkeit, vom Himmel her zukommt. Und der Sieg, den Jesus errungen hat, ist nicht ein militärisch-geografischer Sieg, dass er halt eben dann irgendwo hier sein Erdenreich hätte und das große Ausmaße annimmt, sondern sein Sieg ist auch himmlischer Natur. Jesus ist der Sieger über die ganzen Kräfte, die unsichtbar auf uns einwirken. Er ist der Sieger im Kampf geworden gegen die Sünde, gegen den Tod und gegen den Teufel. Gegen alles das, was uns, gegenüber all dem, was uns von Gott trennt und was uns letztlich daran hindern möchte, diesen Shalom Gottes in unserem Leben zu erfahren, diesen Shalom Gottes in unser Leben reinzulassen. Jesus, auf den dieses Bibelwort, der Predigttext hinweist, Jesus hat komplett auf unseren himmlischen Vater bezogen gelebt. Er hat das geschafft, was wir aus uns raus nicht schaffen, nämlich wirklich Gott ganz viel Raum zu geben, allen Raum in seinem Leben. Ich habe ein Wort im Johannesevangelium entdeckt, was finde ich auch super gut zu diesem Bibelwort aus dem Jesaja-Brief, aus dem Jesaja-Buch passt. Da sagt Jesus gesagt: Meine Speise ist es, davon lebe ich, davon ernähre ich mich, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sein Werk, das Jesus zu vollbringen hatte, das Werk Gottes, war es, uns die Liebe Gottes zu bringen. Den Shalom Gottes, sodass er in unsere Herzen fallen kann. Dass wir wissen dürfen, Gott verurteilt und verdammt uns nicht für unsere Sünde, sondern Gott möchte uns erlösen von der Sünde. Wir brauchen uns nicht davor verstecken. Wir müssen nicht Gott irgendwie gnädig stimmen. Wir können zu all dem Mist unseres Lebens stehen, wie er ist, weil wir nicht durch all das aus der Liebe Gottes fallen, sondern weil er uns von Herzen liebt. Wen will Gott alles bei sich haben? Das ist eine Frage, die sich mir bei Vers 5 gestellt hat. Jesus, Jesus liegt es am Herzen, dass alle Menschen zum Vater finden. Sein Auftrag war damals auch erst, sich den Juden zuzuwenden. Aber wir finden dann im Neuen Testament, in den Briefen, die Aussage, dass Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sehen hier in Vers 5 auch diese Bewegung von Gott, von seinem Volk hin zu den anderen Völkern. Dass sein Volk eine Nation rufen soll, Völker rufen soll, ein Volk rufen soll, das sie noch gar nicht kennen, das sie noch gar nicht im Blick haben. Und dass Leute, die überhaupt das nicht für möglich gehalten haben, zum Volk Israel kommen sollen. Gott möchte, dass sein Shalom nicht in seinem Volk bleibt, sondern dass sein Shalom, den er seinen Leuten gibt, auch zu anderen kommt, die ihn noch nicht haben und die ihn genauso brauchen. Was gibt dem Volk Gottes Attraktivität? Was gibt dem Volk Gottes Ausstrahlung? Was macht das Volk Gottes herrlich? Anziehend. Was macht uns als Christen für andere Menschen, die Gott noch nicht kennen, attraktiv und anziehend? Christus in uns, genau. Das sind nämlich nicht wir, die das hervorbringen können, dass andere auf Gott aufmerksam werden. Der Heilige Geist, genau, der Heilige Geist, durch den ist Christus in uns. Und Jesus in uns, durch den Heiligen Geist, möchte sein Shalom in uns zum Strahlen bringen. Und wenn der in uns strahlt, dann wird es schwierig, das zu verhindern, dass andere das mitkriegen. Denn das wird rausgehen aus uns, es wird rausstrahlen aus uns. Was macht das Volk Gottes herrlich? Es ist Gott selber inmitten seines Volkes, der sein Volk herrlich macht. Es ist Jesus in uns. Es ist Gottes Geist in unseren Herzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Volk Gottes, ob als Juden oder als Christen, wir alle wissen, wir gehören zu Gottes Volk, dass wir Gott und seinem Sohn Jesus möglichst viel Raum in uns geben und möglichst viel von seinem Shalom uns erfüllen kann, uns innen erhellen kann, strahlen lassen kann, sodass es nach außen weiter strahlt. Für Gott ist es total wichtig, dass genau das passiert und dass wir nicht überrascht sind, wenn wir plötzlich mit Leuten in Zusammenhang kommen, die Gott erreichen möchte, die wir gar nicht im Blick hatten. Um Gott möglichst viel Raum und Jesus möglichst viel Raum in unseren Herzen geben zu können, denke ich, ist eine Sache sehr, sehr wichtig, nämlich das Gebet, die gelebte Beziehung mit Gott, als Einzelne und auch untereinander. Und deswegen freue ich mich, dass wir nächste Woche, nächsten Sonntag, die Allianz Gebetswoche hier in Hemsbach beginnen und auch in Sulzbach, Hemsbach und Laudenbach, genau. Und ich freue mich auch, dass das Thema heißt dieses Jahr Einheit leben lernen. Denn je mehr Einheit wir leben können in unseren Gemeinden und über unsere Gemeindegrenzen hinweg, desto mehr wird Gott uns erfüllen können, wird Gott selber in uns wohnen können mit seinem Shalom, mit seiner Herrlichkeit und desto mehr wird er bewirken können in dieser Welt. Und desto mehr werden wir als Christen auch Verantwortung übernehmen können für unser Umfeld, für die Stadt, für die Kommune, in der wir leben, für unsere Nachbarschaft, für die Leute, mit denen wir zusammen sind. Und ich finde es hochspannend, wie Gott es mal wieder alles so irgendwie miteinander gefügt hat, dass wir jetzt ab kommender Woche dann, also die Woche drauf, die Allianzgebetswoche haben zu dem Thema Einheit leben lernen. Und dass wir im Moment gerade mit den Hauptamtlichen, mit dem Bürgermeister im Gespräch sind für ein Projekt für unsere Stadt, wo es auf eine andere Art um Einheit leben lernen geht, nämlich wie können wir als Stadt wirklich miteinander in einer guten Art und Weise leben, weil der Bürgermeister einiges mitkriegt, was so von der aktuellen Gesprächskultur im Internet auch tatsächlich bei ihm reinschwappt und was er sieht, was das auch mit den Menschen in der Stadt macht. Und Anfang Februar werden wir dieses Projekt, was uns auf dem Herzen liegt, in den Kirchen starten. Dass wir in den verschiedenen Gottesdiensten, die wir in der Stadt feiern, dieses schon als Thema haben. Und dann im Sommer eine Stadtaktion haben, so als Startschuss dann für die gesamte Stadt. Aber dass wir als Kirchen schon mal anfangen können. Und ich finde es so Hammer, wie Gott das alles geführt hat, als würde so ein göttlicher Plan dahinter stecken, und ich vermute genau das ist es, dass ihm eben seine Menschen am Herzen liegen und er schaut, wie er uns Christen aktivieren kann, dass wir den Shalom der Stadt zusammen mit den Verantwortungsträgern der Stadt suchen, indem wir aufeinander zuwachsen, wo Trennendes ist, oder miteinander wachsen, wo noch viel Luft nach oben ist. Aber das ist alles im Moment noch Zukunftsmusik. Hier und heute sind wir hier in diesem Gottesdienst. Und jetzt geht es um die Frage, wie sieht es aus mit dem Shalom Gottes in deinem Leben? Möchtest du mehr empfangen von Gott für dich und dass du auch mehr verströmen kannst? Wir werden jetzt gleich nach der Predigt in die Lobpreiszeit gehen. Und ja, vielleicht kann Gott dich im Lobpreis berühren, zu dir reden, dich an sein Herz ziehen, dich in die Arme nehmen. Wir haben ja auch die Möglichkeit mit dem Kreuz draußen im Foyer. Ihr könnt während der Lobpreiszeit gerne rausgehen und eure persönliche Zeit mit Gott am Kreuz haben oder auch die persönliche Zeit am Kreuz mit anderen teilen, die vielleicht auch dabei sind. Ihr könnt auf Zettel schreiben, was ihr am Kreuz lassen wollt, was ihr loswerden wollt und es in die Kiste tun. Und ihr könnt noch was machen am Kreuz. Ihr könnt euch auch ausstrecken, danach den frei gewordenen Platz dessen, was ihr am Kreuz abgelegt habt, dann mit Gott, mit ihm und seinem Geist, mit seiner Liebe, dass der Platz gefüllt wird. Und da möchte ich jetzt mal die Gabriele nach vorne bitten, weil sie nämlich schon mal eine ganz positive Erfahrung damit gemacht hat, wie das ist, nicht nur am Kreuz etwas abzugeben, sondern auch am Kreuz etwas zu empfangen.
Also ich war letztes Jahr auf einem Seminar in der Schweiz bei den Eheleuten Hesselbad. Und da haben die drei Sachen ganz wichtig uns vermittelt, um den Heiligen Geist besser empfangen zu können. Und ein Element davon war, dass wir das Abgeben am Kreuz ganz viel lernen. Also wir bringen unsere Schuld, wir bringen unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Krankheit unter das Kreuz. Aber was wir oft vergessen und gar nicht gut üben, ist, dann hinterher auch was anzunehmen, nämlich die Gnade Gottes und dieses befreit werden und heil gemacht werden. Und Sie haben gesagt, aus Ihrer täglichen Erfahrung haben Sie erlebt, wenn man praktisch vor dem Kreuz abgibt und danach aber hinter das Kreuz tritt, also wirklich so einen bewussten Schritt macht in den Raum von Gottes Gnade, dass man dann dort besonders viel empfangen kann. Also man muss sich öffnen und Zeit nehmen, auch zu empfangen. Und dass Ihrer Erfahrung nach die Christen oftmals mit dem Abgeben so beschäftigt sind, dass sie vergessen, hinterher Danke zu sagen. Also eine bewusste Zeit, sich einzuräumen, um das, was Gott für einen bereithält, auch anzunehmen. Und wir haben das dann dort direkt gemacht. Und wir haben alle, mit denen ich gesprochen habe, das auch so erlebt, dass das tatsächlich ein riesiger Unterschied gewesen ist. Und seitdem habe ich mir das zu Hause auch zur Übung gemacht. Also erstmal hat der Klaus Jöst mir auch so ein tolles, großes Kreuz gebastelt, was tatsächlich auch nochmal einen Unterschied macht, nämlich dieses sich unter das Kreuz stellen, das kann man emotional viel besser, wenn das Kreuz größer ist als man selber und wenn man nicht nur so einen kleinen Kruzifix in der Hand hält oder vor sich sieht. Und wenn man körperlich unter das Kreuz treten kann, darunter durchgehen kann und sich auch darunter setzen oder stellen kann, dann ist der Effekt einfach richtig spürbar. Ja, und ich erlebe das, dass der Friede dann unter oder hinter dem Kreuz deutlich zu merken ist und dass der einen dann auch erfüllen kann und dass man auch nur Zeit sich nehmen sollte, um das wirklich in sich reinzulassen.
Dankeschön, Gabriele, für diesen Praxisbericht mit ja, etwas am Kreuz abgeben und ja, sich dann wirklich neu fühlen zu lassen. Wir können für die Zeit, die wir jetzt haben, mit Lobpreis und auch anschließend Abendmahl, wirklich mit dieser Bitte zu Jesus kommen. Bitte füll mich, füll meinen Mangel. Ich will so viel mehr von dir. Ich brauche so viel mehr von dir. Das ist das, was ich uns wünsche, für uns persönlich und was ich der Welt wünsche, dass wir so erfüllt sein können, dass sie davon was mitkriegt und sie dann auch erleben, wie Gott uns herrlich gemacht hat und dann auch etwas genau von diesem Gott für ihr Leben empfangen wollen. Amen.